Liebe Freunde, liebe Besucher unserer Homepage, liebe Hörer unserer Bibelstunden-CD, auch an diesem Sonntag, dem 24. Mai, grüße ich Sie mit allen Schwestern zur Hörgemeinschaft. Noch ist es uns verwehrt, dass wir einander sehen und als Gemeinschaft miteinander singen und beten. Doch wir sind in Jesus verbunden. Unser Thema heute: eine kleine Heilsgeschichte mitten in einer notvollen Weltgeschichte. Doch zuvor noch ein kleiner Tipp. Nehmen Sie doch Ihre Bibel zur Hand. Sie könnten im Alten Testament das erste Buch der Könige und da das Kapitel 17 aufschlagen. 1. Könige, Kapitel 17. Wenn Sie ein evangelisches Kirchengesangbuch besitzen, könnten Sie das auch griffbereit haben. In der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten tragen die Sonntage bestimmte lateinische Namen. Der heutige heißt Exaudi, zu Deutsch erhöre. Das geht zurück auf Psalm 27, Vers 7. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Dieser Psalm beginnt mit Worten, die vielen von uns vertraut sind. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Mit diesem treuen Rettergott wollen wir nun reden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns diesen Sonntag schenkst. Wir danken dir für alle Güte und Hilfe, die wir in der vergangenen Woche erlebt haben. Wir danken dir, dass dir aller Herrschermacht im Himmel und über unsere Erde gegeben ist. Dir gleitet nichts aus den Händen. Wir danken dir, dass du der einzig Große uns kleine Leute mit Namen kennst und lieb hast. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Freunde, nun sind es schon 11 Sonntage, dass wir uns nicht mehr hier im Mutterhaus versammeln konnten. Und 14 Sonntage ist es her, dass ich über eine Begebenheit aus dem Alten Testament sprach. Daran will ich anknüpfen. Damals habe ich und vermutlich wir alle nicht mit den folgenden Ereignissen gerechnet. Umso mehr hat mich im Nachhinein berührt, welcher Bibeltext uns an jenem Februarsonntag unter einem Leitgedanken wichtig wurde. Ein totgesagter Gott, und siehe, er lebt. Mit diesen Worten hatte der Prophet Elia seine Audienz bei dem israelitischen König Ahab begonnen. Lassen Sie uns das erste Buch der Könige bei Kapitel 17 aufschlagen. Wir beginnen mit dem Lesen schon bei Kapitel 16, Vers 29. 1. Könige 16, von Vers 29 ab. Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel und regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats. Er nahm sogar Isebel, die Tochter Et-Baals, des Königs von Sidon, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete ihm einen Altar auf im Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute, und machte ein Bild der Aschera, sodass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe oder dem ich diene, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Erinnern wir uns an König Ahab. Er stand im Urteil seiner Zeitgenossen hoch im Kurs. Mit diesem König brauchte man sich nicht zu verkriechen. Mit Ahab konnte man angeben, mit ihm konnte man glänzen. Verschaffte er doch seinem Land eine Vormachtstellung in Palästina. Ahab war ein gewiefter Politiker. Er hatte Frieden mit den Kleinstaaten um ihn herum, selbst mit dem Bruderstaat Juda. Er hatte einen Blick für gute Architektur. Die Stadt Samaria schmückte er mit herrlichen Bauten. Handel und Wirtschaft blühten auf. Den Bürgern ging es im Allgemeinen ganz gut. Schon damals galt: Lass andere Kriege führen, du glückliches Israel, heirate. So vermählte er sich mit Isebel, der phönizischen Prinzessin aus Sidon, und verheiratete später seine Tochter Atalja mit dem jüdischen König Joram. An Religion hat es auch nicht gefehlt. Ahab war doch kein Atheist. Natürlich gab es Gott, wenn er sich auch nicht festlegen ließ, welchen Gott er denn meinte. Der Gott Israels, Jahwe, war für ihn eine Art Kulturerbe. Ein Kulturerbe, das wirft man ja nicht einfach weg. Der Götzendienst seiner Frau gewann mehr und mehr Macht über ihn. So traf diesen fähigen Herrscher ein vernichtendes Urteil von Gott. Ahab tat mehr, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Auch das Volk wurde in die Wegbewegung von Gott hineingezogen. Das Königshaus verführte die ihnen anvertrauten Menschen. Man ließ den lieben Gott einen alten Mann sein und machte unter dem Druck von oben seine Verbeugung vor Baal und Aschera und wie sie alle hießen. Unsere Zeit steht der von Ahab nicht nach. So ist zum einen multikulturell, aber man gibt sich damit zufrieden? Und Gott? Ach nee, den gibt's doch gar nicht, meinen manche. Gottes Herz aber schlug und schlägt für Israel, für sein Volk, für seine Menschen, auch für uns heute, für sie und mich. Er will unser Heil, darum schweigt er nicht. So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt. Der totgesagte Gott, siehe, er lebt und meldet sich zu Wort. Der verdrängte, abgesägte, totgeglaubte, altmodische Gott warb um König und Volk. Er will immer retten, selbst durch eine Gerichtsansage. So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt. Gott stirbt nicht an dem Tag, an dem wir nicht länger an einen persönlichen Gott glauben, aber wir sterben an dem Tag, So schrieb es einst Dag Hammarskjöld in sein Tagebuch. So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt. Jahwe ist der Name für den Bundesgott, der gleichsam einen Ehebund mit Israel geschlossen hat. Israel aber bricht die Ehe, wenn es sich an Götzen und Götter aller Art anschließt. Man kann nicht zu Gott und zu den Götzen gehören. Jesus drückte es so aus: Man kann nicht zwei Herren dienen. El, also Gott, ist der Name für den Schöpfer. El, Gott, hat Israel gemacht. Ihn missachten ist ein Bruch dem eigenen Schöpfer gegenüber. In welchem Zustand lebe ich? Gott hat sich mir in seinem Sohn angeboten, will mich ganz bei sich haben, für diese Zeit und in Ewigkeit. Habe ich mich ihm schon anvertraut? Er hat mich geschaffen und erlöst. Und ich? Wer ist der lebendige Gott für mich? In unserer Geschichte erleben wir, Gott hat viele Weisen, sich ins Gedächtnis zu bringen, immer mit dem Ziel, es gut mit uns zu machen. Für Israel sollte der Himmel weder Tau noch Regen geben. Flüsse, Bäche, Seen und Quellen versiegen. Pflanzen und Ernten werden unmöglich. Die Wirtschaft kollabiert. Menschen verhungern. Plötzlich stockten alle hochfahrenden Pläne. Über Nacht sah alles anders aus. Ob Israel erkannte, dass sie sich nicht selbst helfen konnten und schon mal gar nicht ihre selbst erdachten und gemachten Götzen etwas konnten? Ob sie erkannten, wie wenig sie selbst Leben und Zukunft in der Hand haben und meistern können? Erkennen wir es? Unser Land? Unsere Leute? Kommt es zu einem inneren Aufhorchen, zur Rückbesinnung auf den lebendigen Gott? So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt. Das ist nicht einfach eine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Er lebt. Er, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er, der sich Israel zugewandt und offenbart hat. Mit einem Lebendigen kann man reden, auch über Schuld und Versagen. Man kann bitten um Vergebung, um einen Neuanfang. Wie viel mehr verstehen wir diese Frohbotschaft, die wir von Jesus Christus wissen, die wir in ihm den Vater gesehen haben, der unsere Schuld auf seinen Sohn legte und Jesus erlitt unsere Strafe, bezahlte mit seinem Tod am Kreuz für sie. Damit war nichts zu Ende, sondern es war der Anfang des auferweckten neuen Lebens in Ewigkeit. Diese Woche feierten wir das Fest der Himmelfahrt von Jesus. Und so sagen wir es laut: So wahr dieser Jesus Christus lebt, sitzend zur Rechten Gottes, so wahr können wir mit dem Lebendigen reden und unser Leben durch ihn erneuern lassen. Wenn Sie das evangelische Kirchengesangbuch aufschlagen, dann finden Sie unter der Nummer 115 das Jubellied von Christian Fürchte Gott Gellert. Wollen Sie das einfach mitsummen oder singen? Ich lese den Text. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christus nicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue wanket nicht. Dies ist meine Zuversicht. Dieses Lied und unsere letzten Aussagen führen uns zurück zur Elia-Geschichte und zu einem Ereignis, was geradezu umwerfend ist. Schauen Sie noch einmal in Ihre Bibel. 1. Könige, Kapitel 17, Abvers 1. 1. Könige 17, Abvers 1. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie sich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends. Und er trank aus dem Bach. Soweit einmal der Bibeltext. Es ist anzunehmen, dass König Ahab zunächst die Botschaft von diesem hergelaufenen, unbekannten Mann gar nicht ernst nahm. Vielleicht hat er gelacht. Ach, ein religiöser Spinner, ein verrückter Schwärmer. Lasst ihn laufen. Elia konnte ungehindert den Palast verlassen. Aber dann kam die Zeit, wo Ahab das Lachen verging. Der Himmel war eisern. Die Folge, die große Dürre setzte ein. Die Quellen versiegten, die Bäche vertrockneten, Gärten und Felder verdorrten, das Wasser wurde rar, das Brot wurde teuer, der Handel stockte, der Hunger ging um, das stolze Reich des Ahab wankte einer Katastrophe entgegen. Sobald wir Gott verdrängen und die Quelle des Lebens verlassen, setzt die Dürre ein. In den Herzen verdorrt der Glaube, in den Ehen verdorrt die Liebe, in den christlichen Gemeinden verdorrt das Leben. Der Abfall von dem lebendigen Gott, der Quelle des Lebens, gebiert die Dürre. Die Dürre gebiert den Tod. Der lebendige Gott kümmert sich um Elia, seinen Boten, und schickt ihn in die Einsamkeit. Elia ist zum sofortigen Rückzug bereit. Das erfordert Demut, in der Versenkung zu verschwinden. Es ist aber auch ein Schutz vor König Ahab. Elia hält geduldig aus am Bach Krit. Heute fällt es uns leicht, diese Situation nicht romantisch zu verklären. Elia gleichsam in Quarantäne, ohne Bücherschrank, ohne Telefon, ohne Fernsehen, ohne Computer, ohne Handy, kein Briefverkehr, kein Einkaufen. Darum die Mahlzeiten sehr eintönig bescheiden, die Kellner krächzende Geschöpfe, Service noch nicht einmal von einem Engel. Mit einem Engel könnte man ja noch reden. Kein Garten zum Unkraut, Rupfen und Bepflanzen. Keine Wohnung zum Frühjahrsputz. Vielleicht der Bau einer kleinen Schutzhütte aus Ästen und Blättern. Vielleicht einige Tierbeobachtungen, wenn die zum Trinken ans Wasser kamen. Gewiss ein sich Erinnern an Gott, an Worte der Heiligen Schrift und ein Reden, aber ein Reden doch sehr in die Stille hinein. Wir wissen nicht, wie lange das ging, bis das Wässerchen zum Rinnsal wurde und schließlich nichts mehr tropfte. Doch keinen Tag zu spät kam klar die neue Wegweisung von dem Gott, der lebt und der Leben erhalten will. Dann folgt die Geschichte, die mich noch nie so berührt hat wie jetzt. Mitten im dramatischen Geschehen, dort im Nahen Osten, dort, wo vermutlich ganz Palästina mit seinen verschiedenen Kleinstaaten am Verdursten und Verhungern war, wo ein angesehener König verzweifelt auf Wassersuche war, wo dieser Souverän meinte zu wissen, wer einzig und allein an diesem Dilemma schuld war, der sich vielleicht wütend die Haare raufte, dass er den vermeintlichen Spinner hatte laufen lassen, den er nun steckbrieflich im ganzen Land und über seine Grenzen hinaus suchen ließ, der Notstandsverordnungen erlassen und Krisensitzungen bewältigen musste. In dieser Situation hatte der lebendige Gott nicht nur seinen Boten Elia im Auge, sondern eine Frau. Keine Israelitin, eine heidnische Frau, eine Witwe mit ihrem Sohn in Zarpat, dem kleinen Ort im Großraum der bekannten phönizischen Handelsstadt Sidon. Und nun schauen Sie noch einmal mit mir in die Bibel und lesen Sie 1. Könige 17 ab Vers 7. Das ist nun eine lange Geschichte, die hat es mir aber angetan. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu Elia: Mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief dem Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, lass sein Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach: Sieh da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist, und des Herrn Wort in deinem Mund ist Wahrheit. So diese Geschichte. Jesus lässt ein ganz besonderes Licht auf dieses Ereignis fallen. Ich sage mal ganz kühn: Jesus weiß um diese Witwe, weil auch sie im Buch des Lebens steht. Wir lesen im Evangelium nach Lukas, Kapitel 4, Vers 25 und 26. Lukas 4, 25 und 26. Da sagt Jesus: Wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. So berichtet es Jesus. Zum einen erkennen wir die erschütternde Tatsache, dass Trockenheit und Hungersnot das Volk Israel nicht zu einer Umkehr brachte. Ja, dass es viele bedürftige Witwen in Israel gab, aber keine wandte sich an den lebendigen Gott. Zum anderen schauen wir direkt in Gottes Herz, das sich voll erbarmender Liebe einer Frau zuwandte, die noch dazu keine Israelitin war. Er bewahrte sie und ihren Sohn vor dem leiblichen Tod. Er half ihr heraus aus verborgener Schuld und damit aus dem ewigen Tod. Unserem Auge und Verstand ist es verborgen, wie diese Witwe zum Wissen von dem lebendigen Gott kam. Sie sprach ja Elia, den sie sofort als Jude erkannte, so an: So wahr der Herr, dein Gott lebt. Uns ist es verborgen, wie sie sich wohl tastend um Hilfe an diesen Gott wandte und dieser ihr ins Herz gab, sich um seinen Boten zu kümmern, der er zusprechen durfte: Fürchte dich nicht. Unter diesem Zuspruch gab sie ihr Letztes. Unter diesem Zuspruch nahm sie, eine Witwe, diesen jüdischen Mann unter ihren Schutz, gab ihm ein Zuhause in ihrer Dachkammer. Wir wissen es nicht, auch Elia ahnte es nicht, dass sie in aller verschwiegenen Verborgenheit eine Last mit sich schleppte, die sie anklagte, eine Schuld, die ihr Gewissen belastete. Wir wissen nicht, warum der Herr auf so drastische Art handelte, dass es aus der Witwe herausbrach: Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und meinen Sohn zu töten, um dann aber zu erfahren: Siehe, dein Sohn lebt. Da kann auch diese Frau die göttliche Wahrheit fassen, denn Gott will ja nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und lebt. So stellt Jesus diese Frau aus Zarpath seinen eigenen Landsleuten als eine Witwe vor, die keineswegs ohne Sünde war, die aber dennoch zu ihrer Zeit sich dem lebendigen Gott zuwandte, die zu ihrer Zeit sich zur eigenen Schuld bekannte und in zweifacher Weise Leben statt Tod erfuhr. So ist unser Heiland Gott mitten in notvollen Zeiten, mitten in weltbewegenden Ereignissen, erkennt er und widmet er sich dem einen Menschen unter uns, ob Frau oder Mann, ob Kind oder Jugendliche, dem einen wendet er sich zu, der sich jetzt an ihn wendet, der jetzt bei ihm um Hilfe anklopft, die jetzt die Loslösung von Schuld braucht. Was mag das einst für eine Freude in dem Häuschen in Zarpath gewesen sein? Schuld und Lebensfrage waren geklärt. In diesen Tagen las ich einen kleinen Auszug aus der Predigt eines 2010 verstorbenen Schweizer Theologen, Professor Dr. Rudolf Bohren, über Worte aus Psalm 32, die ersten beiden Verse, Psalm 32, Vers 1 und 2. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Und dazu Predigtworte von Dr. Bohren. Merkwürdig, wozu uns hier gratuliert wird. Wir pflegen zu Geburtstagen, zu Verlobungen, zu Hochzeiten, zu Beförderungen und zum Jahreswechsel zu gratulieren. Wir beglückwünschen uns, wenn wir etwas geschafft, geleistet und erreicht haben. Bei Festen und Erfolgen gibt es Gratulationen. Hier wird uns zu dem gratuliert, was Gott getan hat. Hier wird uns zu Vergebung gratuliert. Vergebung ist das Fest, die Feier des Glückes. Vergebung ist der größte Erfolg, den wir haben können, völlig unverdient. Oh, das Glück dessen, dem die Übertretung vergeben und dessen Sünde bedeckt ist. Oh, das Glück dessen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Weil Jesus kam, darum ist die Vergebung nicht mehr auszulöschen über euren Köpfen. Sie ist nicht mehr loszureißen von euren Herzen. Doppelt genäht, doppelt angenäht mit himmlischen Fäden ist die Vergebung an euer Leben. Da ist gar nichts mehr zu machen, als glücklich zu sein und das Fest der Vergebung zu feiern, ein Leben lang. Vergebung ist der größte Erfolg, den wir haben können, völlig unverdient. Soweit Worte des Predigers Rudolf Bohren. Sie erinnern sich, unser Sonntag heute heißt Ex Audi, zu Deutsch Erhöre. Und es war der Psalm 27, Vers 7. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Ich denke, ein lebendiges Beispiel dazu war uns die Witwe aus Zarpath. Wir wollen noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir leben im Weltgetümmel einer Pandemie und allem, was sie mit sich bringt. Wir leben mit vielen ungelösten Problemen, wie den Nöten und dem Elend der überfüllten Flüchtlingslager, und sind so ohnmächtig zur Hilfe. Wir leben in einer friedelosen Welt mit Bomben und Töten von Menschen. Wir wissen um Leid und Verfolgung von Christen in den verschiedensten Ländern unserer Erde. Und wir kennen unser eigenes Leben mit seinem Umfeld, mit seinen Lasten. Über allem aber stehst du. Und nicht ein einziger von uns ist von dir übersehen. Kein Hilferuf geht ins Leere. Herr, so ist unser Leben verborgen und geborgen in deiner Vergebung, in deinem Heil, in deinem Leben. Dank sei dir, was du mir getan. Dank sei dir, denn du nahmst mich an. Dank sei dir, du gabst mir neu deine Erlösung, so reich und frei. Amen. Zum Ausgang grüße ich Sie mit den Eingangsversen von diesem Psalm 27. Wir sagten es schon am Anfang: Der Herr ist mein Heil, mein Licht. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Damit können wir in den folgenden Tagen leben. Gott befohlen und hoffentlich auf baldiges Wiedersehen.